Gästeliste Geisterbahn.
Nee, jetzt, ich möchte dich kurz noch mal fragen, du hast ja jetzt gerade vor der Aufnahme vom Foodora Newsletter geschwärmt. ich spreche nicht nur für Herrn, sondern auch für den Großteil der Zuhörer, wenn ich sage, das ist ein Ding, da schmökern wir gerne rein, da kann man sich verlieren. Was gefällt dir da am besten?
Ich finde, der Foodora Newsletter ist ja eine Schrift, die par excellence die klassische Heldenreise erfüllt und an der man,
ja, die Reise der Pizza in meinen Mund rein.
Genau. Und an diesem Newsletter kann man wahnsinnig viel lernen in puncto Dramaturgie, in puncto Spannungsbogen, in puncto Spannungsverlauf, Spannungsaufbau. Und das sind literarische Meister, die das machen. Mich wundert es ja bis heute, dass im literarischen Quartett auch der Foodora Newsletter noch nicht Thema war. Bei all dieser durchschnittlichen Scheißliteratur, die da besprochen wird, wenigstens einmal was Gutes. Da wäre der Foodora Newsletter für mich an oberster Stelle.
Ja, ich finde auch immer geil, dass die Foodora Newsletter, die erkenne ich immer daran, dass die immer auch gern so Emojis im Betreff benutzen, so ein Pizza-Emoji oder sowas. Oder so ein Na, Hunger? Oder so ein kleinen Smiley-Face, aber nicht der normale, den alle benutzen, sondern herrlich.
Ja, diesen mit dem
Lisa von Foodora scheint sehr einsam zu sein, glaube ich, auf jeden Fall.
Und für alle Leute, die denken, dass das jetzt ein Werbespot war, war es nicht, denn Foodora gibt es schon seit einem Jahr nicht mehr.
Stimmt, das wäre eigentlich ein typischer, wir haben unterbewusst unsere eigene Werbespot-Herangehensweise verarscht gerade. Naja.
Ach stimmt, Foodora gibt es gar nicht mehr, ne? Das ist alles Lieferheld, die haben alles gekauft, ne? Seitdem die alles gekauft haben, ist das ja auch alles beschissener geworden, muss man sagen. ein kleiner Hinweis, Monopole sind nicht immer gut.
Habt ihr aber auch beide Apps irgendwie? Bei mir funktionieren beide Apps.
Nee, ich habe nur noch...
Ich habe eine App von Lieferheld und ich habe eine App von...
Das ist alles Lieferando jetzt.
Lieferando.
Lieferando, ja. Lieferando,
aber die sind genau gleich.
Ja. Guten Morgen.
Guten Morgen. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt bekommen.
Richtiger Mathelehrer war ich gerade.
Das ist richtig eklig. Ja, guten Morgen.
Du Schlafschaf.
Guten Morgen, Herr O'Sullivan.
Ja.
Irgendwann vergisst du mal deinen Kopf.
Apropos guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gästeliste Geisterbahn, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
Schön. Deutschlands immer noch relevantesten Podcast, muss man auch mal sagen. Muss wir können auch sagen. Gerne auch einfach mal nochmal die Leute dran erinnern, ja? Wir sind der relevanteste, älteste Podcast Deutschlands. Und da könnt ihr alle abhauen zu eurem ganzen Jungspunden da, die da jetzt neu versuchen, das Game aufzumischen. Ja. Lächerlich. Es ist lächerlich. Es gibt Podcast UFO und Gäste des Geisterbahn. Und mehr gibt's nicht. Und beruhigt hab ich mich jetzt nicht.
Es ist ja auch so, muss man sagen, dass Gäste des Geisterbahn der einzige Podcast ist, von dem das Robert-Koch-Institut beim Ausbruch der Pandemie gesagt hat, dass das relevant ist, dass dieser Podcast weitergehen muss. Systemrelevant.
Christian Drosten hat sich ja bei uns auch mal beworben. Schon lange vor der Pandemie.
Wir wollten eine lange Special-Folge mit ihm machen. Das haben wir schon lange angekündigt.
Ja, wir haben den ja abgelehnt, aber dann war der komischerweise ziemlich lange in Wuhan. Ich weiß auch nicht, aber dann ist er wieder da.
man muss ja auch wissen, dass Drosten sich tatsächlich alle zwei Wochen bei uns bewirbt. Mittlerweile kommen nur noch so Nachrichten wie, aber jetzt wäre doch gut, oder? Und wir lieben ihn. Wir sind hier natürlich ganz klar Team Drosten oder wie Ilona Hartmann so schön geschrieben hat, Norden, Süden, Osten, ich richte mich nach Drosten. Ja. Aber hier ist kein Platz mehr, Christian. Wir sind drei, das ist die maximale Zahl. Wir sind voll besetzt, lieber Chrissy. Sorry nochmal an dieser Stelle.
Ich fahre dem ja so gerne durchs Haar, das vermisse ich so ein bisschen gerade in der Pandemie, weil Chrissy nimmt das halt sehr ernst, ne? Ja. Dass man da halt nicht in seine Nähe kann und so. Finde ich mittlerweile ein bisschen übertrieben. Aber das vermisse ich echt, durch seine Locken so ein bisschen zu fahren mit meinen Fingern.
Wuscheln.
Das so ein bisschen zu wuscheln, das macht er auch immer nicht so gerne. Da war der immer ein bisschen so... aber eigentlich hat das auch gemacht. Es war so ein liebevolles Necken. Das vermisse ich manchmal ein bisschen. Aber naja, gut.
Was wir gehen
raus an dich, Chrissy.
Was wir die wenigsten wissen, ist, dass Herm an einem größeren Projekt mit Christian Drosten arbeitet. Das wird dann, das ist, und zwar etwas ganz Neues, eine Impfcola. Eine Cola, die uns alle gegen Corona impft. Und das wird dann natürlich unter dem Brand Christian Drosten X Markus The Herm Hermann, beziehungsweise DJ Hermi. Ich weiß nicht, wie Coca-Cola, da jetzt.
Corona, oder?
Corolla heißt die.
Corolla.
Nee, wir kriegen es,
wir haben es noch nicht. Warte, nee, wir haben es noch nicht. Komm nochmal, Konzentration. Wir haben es noch nicht. Das ist es noch nicht. Cola ist ja warte mal, schwierig.
Corolla. Bei Corolla hat man natürlich das Problem mit Toyota, Corolla, ja, die dann in Corolla wieder sagt, nee, nur ein L weg reicht nicht. Da ist dann greift der Markenschutz.
Was? Pepsi als Name.
Ich dachte auch gerade dann hier so, was?
Das ist eine random Frage. Hey Leute, wie aber findet ihr Pepsi? Pepsi heißt doch so, weil Pepsin ist doch so ein Sodbrennmittel, glaube ich.
Korrekt. Ja, glaube ich auch.
Na, ich glaube, da stammt das irgendwie her, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt.
Eigentlich kann es nicht sein, weil eigentlich kann zu keinem Zeitpunkt der Welt eine Cola ein Anti-Sodbrennmittel gewesen sein.
Ich habe die übrigens schon hier, ich würde das mal kurz versuchen, wir arbeiten gerade daran, dass man das auch über Podcast quasi dingsen kann. Achtung. Im besten Fall seid ihr jetzt schon geimpft.
Okay, läuft.
Läuft. Neulich hat mir ein Kumpel ein Bild geschickt von einem Kinderbuch. Das heißt, kann ich mich nur von Cola ernähren? Und das ist, weiß nicht, also er hat mir nur das Cover geschickt. Das ist angeblich ein Buch über Ernährung, aber ich versuche natürlich das Buch zu bekommen. Beziehungsweise mache ich das gerade auch in einem Selbstversuch, dass ich mich nur von Cola ernähre. Bin jetzt bei Tag 4 und bis jetzt alles super. Also
bis jetzt alles super. Bisschen twitchy so ein bisschen. Und dass irgendwie dein Bein die ganze Zeit unkontrolliert so ein bisschen sich bewegt. Das ist komisch, aber ansonsten geht's dir gut. Ich habe ja das Ding beim Drosti, beim Grisi Drobi Drobidau, da habe ich das Ding, dass ich das ja auch immer höre. Übrigens auch geil, wie mega zu spät wir sind mit dem Thema.
Ich wollte gerade sagen, dass
jetzt über den Drosti reden.
Und jetzt, aber sind wir jetzt schon nicht mehr ein Jahr zu spät, sondern irgendwie nur ein paar Monate.
Ich glaub, Olli und Jan haben auch schon in der ersten Woche Pandemie so nur Drosten als Thema gehabt und die gleichen wahrscheinlich Gags gemacht, die wir jetzt. Aber hey, weißt du, unsere Gags, die müssen reifen. Die sind wie ein guter Wein. Ja. Die kommen erstmal eine Zeit lang in den Keller und dann holt man sie raus.
Ist ja auch, wenn man so antizyklisch ist, das ist ja eigentlich die Wahre. Wir sind halt, dieses Weingleichnis stimmt insofern, als dass wir halt einfach Genießer sind. Wir müssen nicht die Schnellsten sein. Nee. Wir wollen die sein, die dann mit Genuss, wenn es auch überhaupt gar keinen, also wenn wir quasi niemandem mehr in die Quere kommen, dann können wir in aller Ruhe solche Themen durchgehen.
Wir haben ja auch viele der letzten Folgen, haben wir ja schon weit vor der Pandemie aufgenommen. Das wissen die Leute ja immer nicht. Das ist auf Halde. Da treffen wir uns einmal in Berlin für ein Wochenende und da wird halt 8 Stunden durchgepottet.
Ja, wir sind ja immer noch in den Januaraufnahmen gerade.
Ja, genau.
Nee, also wir haben da auch ein vertragliches Dings, dass halt immer die Gags erst bei Verstehen Sie Spaß gemacht werden und dann 2 Monate später dürfen wir die dann quasi auch machen.
Habt ihr die Leute am Viktualienmarkt gesehen gestern, das Foto, ey?
Ich finde, es gibt so einen Twitter-Account vom Internet Explorer, der genau diese Gags immer macht, der so Monate später immer so auf Sachen hinweist und sowas. Das finde ich immer sehr lustig.
Ich habe immer gerne eine Zeit lang, immer wenn ich es zufällig gesehen habe, bin ich dran geblieben. Diese Tagesschau vor 25 Jahren fand ich immer geil, weil es so seltsam ist irgendwie. Was glaubt ihr, in 10 Jahren, nee, da gibt's ja wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? In 10 Jahren ist vorbei dann. Also oder die Aliens sind schon da oder Musk hat irgendwas gefunden, wie er mit seinen Satelliten uns irgendwie.
Ich fand es interessant, wenn man denkt, so vor 25 Jahren, und jetzt ist das halt langsam so Ende der 90er, man denkt so, vorher war das immer, ja, die haben lustige Frisuren, so dicke Brillen auf und so, ist alles schon so lange her, und jetzt ist es so, wir werden selber älter. Und da fiel mir auch auf, jetzt werden immer so alte Fußballspiele liefen oder sowas.
Oh ja.
Wenn man sowas, da habe ich mir mal so reingeschaut, wenn du so von 2010 so ein Spiel, wie alt das schon alles aussieht, ne, das ist so verrückt.
Ja, vor allem, ich fand, da können wir aber nachher noch drüber reden. Ich will ja eh noch heute auf jeden Fall irgendwann noch über die Schweinsteiger-Doku reden, aber muss jetzt nicht sofort sein zum Einstieg, weil da werde ich mich ein bisschen aufregen müssen. Da muss ich erst in Rage-Laune kommen. Gerade habe ich noch gute Laune. Nee, aber da ist lustigerweise mir auch aufgefallen, und zwar das Trikot 2010, das war ja Vuvuzela-WM, ne? Das war ja in Südafrika. Mhm. Das Schwarze, weißt du noch das? Schwarze. Das habe ich gekauft auch, das fand ich geil. Und das habe ich auch in der Doku gesehen, habe mir aber auch gedacht, ja, das ist geil, aber es sieht auch echt super alt aus. Weißt du, so, weiß nicht, so einen, die sind ja immer enger geworden, die Trikots. Am Anfang fand man das weird und mittlerweile findet man es normal. So, aber da man das jetzt normal findet, wenn man dann wiederum Trikots von vor 10 Jahren sieht, denkt man so, ey, wie weit die sind, wie groß, weißt du so, weil das war ja immer, das ist ganz seltsam irgendwie, ja. Naja, ich bin ja ein Mode. Ich muss ja jetzt mal nach Frankfurt, ne, Leute? Habt ihr mitbekommen? Ich muss ja, jetzt immer nach Frankfurt. Das ist
ärgerlich für dich, ne?
Oh, das passt halt überhaupt nicht in meinen Schedule. Weil genau meine Fashion Week war ja immer in Berlin super gut auch getimed, so mit den ganzen Events und Sachen, die ich drumherum einfach gut planen konnte. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich meine Geschäftspartner, die ich jetzt natürlich im Voraus immer noch aus Amerika, aus Japan und so hier eingeladen habe, jetzt muss ich da nach Frankfurt, Leute. Das ist scheiße. Wie machst denn du das, Nils? Ich meine, du hast da auch einen Stand geplant gehabt dieses Jahr wieder, ne?
Ja, aber in Frankfurt.
Seidenschalen, Nils, ist mein Lieblingslied.
Ja, da sind die Wege kürzer. Das kommt mir auch zugute. Dadurch spare ich das, was ich für die Hinreise brauche, hinten wieder ein.
Hochhäuser sind auch ein bisschen dein Ding, ne? Du guckst sie ja gerne an.
Ja, Frankfurt, die einzige deutsche Stadt mit einer echten Downtown, muss man sagen. Also für mich ist das eine Win-Win-Situation.
Ah, cool. Ist ja auch nicht weit nach Köln.
Du bist ja auch mit einem Fuß immer in der Finanzwelt jetzt, ne?
Ich bin in der Finanzwelt auch daheim. ich hoffe, dass das so gescheduled wird, dass ich direkt an die Buchmesse anschließen kann, weil da würde ich dann mein neues Fashion-Buch vorstellen.
Ich bin dafür, wir nennen die Folge heute auf jeden Fall jetzt schon Seidenschalen, Nils. Ich mag den Charakter gerne, weil der ist ganz einfach, aber der wird dadurch halt so unangenehm, dass du einfach diese Vokale so lang ziehst. Das reicht schon, um einfach nervig zu klingen.
Absolut. Ja,
ich hab dich auch.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ich hab dich auch die ganze Zeit vom inneren Auge im Frühstücksfernsehen so als Gast sitzen sehen.
Oh ja.
Weil mir ist mir auch eingefallen, früher gab es immer, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, die, wie hieß die denn? Die hieß nicht Maischberger, sondern die war immer als Promi-Frau
zu Gast. Ja, Promi-Expertin. Ich weiß nicht, du meinst du mit schwarzen Haaren, ein bisschen älter?
Ja, irgendwie, no, very important people. Ist ja auch egal, jedenfalls war die war so immer so eine Diva, die hat immer so schlechte Laune, hat alle immer so auflaufen lassen und sowas.
Ja.
Und so, das könnte ich mir als Nils dann auch vorstellen, im Frühstücksfernsehen.
Wie ist denn dieser witzige Filmkritiker vom RBB, der immer dann der immer so ausflippt und so.
Der sich immer so aufgeregt hat, stimmt, den gab's auch noch. Was ich immer geil finde beim Morgenmagazin, ich glaube, es ist ZDF-Morgenmagazin, ist auf jeden Fall eines der beiden öffentlich-rechtlichen. Da gibt es die Rubrik, ich glaube, Kultur, wo sie dann mal über neue Filme, über neue Bücher, über sonst was sprechen. Und es gibt immer so einen Trailer dafür. Und jetzt gehen wir rüber zur Kultur. Und dann kommt sozusagen dieser Trenner, der den Kultur, oder Kult heißt es, glaube ich sogar, der den Kultpart anteasert. Und da ist immer so eine Schaufensterpuppe, also nicht so eine Puppe, so eine Anziehpuppe, auf der so ein
Mannequin,
schäbiges, ja, so ein Mannequin, aber ohne Kopf, also nur so quasi der Torso, wo so ein super schäbiges rotes Kleid drauf hängt, in so einem Hinterhof irgendwo in Berlin, wo man so gedacht hat, so, das hat vielleicht mal 1998 für Kult gestanden, aber jetzt ist das nur noch so, okay, Boomer, du bist 2000 Jahre alt, wenn das hier noch dein Zeichen für Kult sein soll.
Das ist mega. Das erinnert mich, ja, solche Dinge erinnern mich so ein bisschen auch, wie du so erzählst, so an den Stil. Weißt du noch so, das ist jetzt wirklich sehr spezifisch und sehr, eine ganz spezielle Zielgruppe wird jetzt wissen, wovon ich rede, aber vielleicht habe ich ja Glück. Kennt ihr noch diese Leute, die so ungefähr 2010 rum, so Bar25-Gänger, die hatten immer so einen Zylinderhut auf und so und irgendwie so ein Gehstock und so Glitzer im Gesicht und sowas. Weißt du, solche Leute. Und dann so der gestiefelte Kater-Boots und sowas. Und die sind so, wir sind schon seit 3 Tagen wach, wir machen die Stadt einfach zu unserem Spielplatz, Leute, weißt du so. Und die hatten dann auch gerne mal so, an die denke ich, wenn ich so Mannequin mit so einer Perlenkette drin, die haben es einfach in der Hand gehabt, so random, so, was machst du damit? Das schmeißen wir nachher in die Spree als Zeichen der Liebe.
Aber es ist also, ich finde es so geil an diesem Morgenmagazin-Trenner, weil das ist so, du siehst halt, wie alt es ist und wie unmodern es ist und so. Und du hörst aber so richtig, bei öffentlich-rechtlichen Sendern ist ja alles immer verfügbar. Ne? Du hast immer 10 Kamerateams, auf die du zurückgreifen kannst, für jeden Furz, den du drehen willst. Du hast immer 50 Schnittplätze, auf die du täglich zurückgreifen kannst als Redakteur. Also du musst dann zwar einen Zettel ausfüllen, aber das ist alles da. Ne? Die Infrastruktur ist da. Und dass dann nicht einer mal sagt, so, so einmal im Jahr, komm, wir drehen mal schnell irgendwie neu, irgendwie eine Stunde neue Trenner fürs Morgenmagazin, sondern dass so richtig so dieser Geist ist, wieso, der ist doch noch gut, den kann man doch noch nehmen, der sieht doch noch gut aus. So, dass das so überhaupt kein Bewusstsein für das ist, was man darstellen will, sondern so richtig so ein elterliches, so wie wenn man so einen Käse wegschmeißt und diese, wieso, der ist doch noch gut, muss doch nur ein bisschen von der Rinde abschneiden.
So, die genau Analogie so finde ich richtig so nice. Ja, ist auch so wie Einspieler, die wie Käse im Kühlschrank sind. Ja.
Genau. Auch so, das ist wie dieses Meme, wir haben noch Einspieler zu Hause.
Genau. Aber trotzdem kauft man da, ich kaufe dann trotzdem das neue Gurkenglas, wo ich zu Hause 50 Gurkengläser habe, die ich noch nicht aufgemacht habe. Aus irgendeinem Grund kaufe ich immer neue. Weil ich mit Chili doch ganz geil. Dann kaufe ich die Gurken und esse es nie.
Wäre das dann, nehmen wir, also die ARD wäre quasi der Junge, der alte Einspieler wäre der Schmetterling und darunter stünde, stünde ist doch noch gut.
Ich habe diesen Meme immer noch nicht verstanden. Hast du nicht gesagt, du hast es verstanden, Nils? Du hast doch neulich in unsere Gruppe gesagt, du hast es verstanden.
Ja, ja, ich hatte es bei einem verstanden, aber dann habe ich die Mechanik wieder vergessen.
Ich verstehe es nämlich auch nicht. Ich glaube, Hermes ist wirklich auch der Einzige von uns, der es versteht.
Ja, also mal angenommen, der Junge wäre dann die ARD. Der Schmetterling wäre der uralte Einspieler. Ja. Und dann würde unten stehen, ist das, und dann zeitgemäßes Fernsehen. So.
Ich verstehe es schon wieder nicht.
Ich verstehe es überhaupt nicht.
Ne, der Witz ist, dass also das Original, die Originalszene von diesem Ding ist, dass der Schmetterling kommt und der Typ fragt, is this a pigeon? Also, dass er das einfach falsch versteht, was das ist. Ja. Darum geht es einfach nicht, man muss. Aber ich möchte das nicht nochmal erklären. Nee, ich bin mit meiner Kraft am Ende, Leute. Ich bin nur noch eine Hülle meiner selbst im Meme erklären.
Es ist aber auch, Memes erklären ist schon auch echt schwierig, muss ich sagen. Musste ich bei meiner Mutter auch ein, zwei Mal.
Deiner Mutter? Aber,
ja.
Krass. Klar.
Donny, was ist denn dieses Bild, was du da postest mit der einen? Da muss ich ja, da weiß ich schon, jetzt muss ich da.
Ein Meme.
Aber ein Meme, genau. Aber hier noch ganz kurz auf die Cutter, weil ich gerade dran gedacht habe, Herm wird das kennen, ich weiß nicht, Nils wahrscheinlich auch. Ich fand ja immer so erstaunlich damals, als ich noch bei Halligalli gearbeitet habe in der Redaktion, dass man ja, da haben wir ja mit der Fernsehwerf diese Matzen dann geschnitten, ne? Und da sitzt man sich ja meistens so einen Cutter rein, oder immer, und da macht man so Schnittregie. Und da gab's ja auch ganz viele, auch wie du schon sagst, Nils, eben, ne? So ganz viele Schnittplätze. Und da haben ja auch andere, da war ja auch das Frühstücksfernsehen drin und so. Und auch, glaub, irgendwie Sat.1 hat da auch irgendwie ihre, manchmal so Taff-Beiträge oder so, keine Ahnung. Also richtig so typisch Konservenbeiträge halt da gemacht. Und ich fand immer so krass unangenehm diese Cutter, die da waren. Also nicht die Typen, mit denen wir arbeiten durften, die waren meistens, oder eigentlich alle ziemlich cool, die hatten auch so ein Gespür für Humor und mit denen hatte man auch immer Spaß, wenn man da gechillt hat, aber es gab halt eben auch diese Schicht-Cutter so, die wirklich, das hast du denen echt angemerkt, die sind so alle Ü50 gewesen und die machen da schon seit 20 Jahren, ballern die genau die gleichen Schnittgags, die genau die gleichen Töne, weißt du, solche, so richtige so, die so Stempel, die so morgen stempeln und also null Kreativität und die fand ich immer so muffig irgendwie und ganz eklig, ey, die Leute da, weiß ich auch nicht. Das hat mich sehr, hat mich desillusioniert. Ich glaube, solche Leute musst du mal zeigen, wenn die Leuten, die so sagen, ich will unbedingt ins Fernsehen, da ist alles aufregend. Und dann siehst du diesen Cutter, der mit seinem Kaffee da, ich mache jetzt Zigarettenpause, ich mache jetzt erstmal ja nichts. So.
Da kann man den Leuten eine Menge Leute zeigen, um die zu desillusionieren.
Ja, aber, also nichts gegen die solche Cutter, falls ihr gerade zuhört, ihr seid solche Cutter, ihr seid natürlich cool.
Ich glaube, keiner dieser
natürlich Cutter. Meine Meinung und die ist cool.
Ich glaube, keiner dieser Cutter identifiziert sich als Sohn Cutter.
Ich habe.
Das ist ja oft das Problem, ne, mit der Selbstwahrnehmung, wenn dann. Ja, sorry, Herm, was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen.
Ich bin noch ein bisschen spät dran. Ich bin gerade noch im Kopf am Anfang der Sendung, wo wir darüber sprachen, so von wegen Tagesschau vor 20 Jahren und so, 25 Jahren. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es immer noch kommt, so auf ZDF Kultur, das gibt es ja auch nicht mehr, aber da liefen ja immer so alte Hitparadensendungen und sowas.
Ja.
Deswegen muss ich gerade dran denken, dass ich die Tage habe ich einen Auftritt von. The Sweet gesehen, also diese alte Band, weil da ist, glaube ich, irgendwie der Bassist gestorben und so, deswegen bin ich irgendwie bei denen nochmal hängen geblieben und dann, ich mag so alte Hitparaden-Auftritte, die in so ganz kleinen Studios sind, am besten noch mit so Treppen rundherum, wo so, die so richtig packed sind mit so Leuten, die einfach nur happy sind, dass sie da sind und alle tanzen so verrückt und freuen sich, gucken so in die Kamera und sowas und da habe ich gesagt, das hätte ich gerne mal wieder, so eine Sendung, wo einfach alle Leute happy sind, dass sie da im Studio sind und so Musikfernsehen, das wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren, weil das
wie hieß denn das früher, wo der, ich weiß nicht, war das der Schanze oder so, aber der dann auch immer, das waren meistens auch so ziemlich junge Leute im Publikum, so Kids, so 70er Jahre, und dann ist der auch immer so, zu denen hat er sich so hingesetzt, so unangenehm, und das Mikrofon so, und die so gehalten, na, kennst du den auch und so, und dann ist er wieder, hat er aufgestanden, so ganz awkward, Kamera verfolgt, den hat er sich woanders zu so Schülern gesetzt und hat mit denen dann geredet. Wisst ihr, was ich meine? War das Hitparade? Nee.
Also ich glaube,
da kommt Seidenschein, Nils, jetzt.
Ja, also.
War das Schanze? Ich habe viel durcheinander gebracht, oder?
Ihr habt beide sehr viel durcheinander gebracht, aber Gott sei Dank habt ihr mich.
Ja.
Erstmal, Herr, The Sweet können niemals in der ZDF-Hitparade gewesen sein.
Ah, das ist unangenehm.
Da sind nur deutsche Bands aufgetreten. Das war wahrscheinlich Musikladen. Musikladen, damals moderiert von Manfred Sexauer. Und da waren immer die internationalen Acts. Es gibt sogar eine ABBA-Platte aus dem Musikladen-Auftritt. Und ich glaube, die Sendung, die du meinst, Donny.
Ja.
Ich leg mal den Seidenschal wieder ab, sonst dauert die Sendung länger.
Aber warum umarmst du mich so seltsam? Kannst du bitte deinen Arm wegmachen? Das ist irgendwie komisch.
Komm, mach die Hose doch runter.
Du machst so einen Umarm und dann während du umarmst mich jetzt so mit der linken Hand, ja. Und mit der linken Hand tust du so mein Ohr so unangenehm streicheln, so ein bisschen, während du das sagst.
Und du meinst wahrscheinlich Disco mit Ilja Richter.
Kann sein, ja.
Da Spot saß an. Immer das Publikum, die
Ach,
jungen
ja,
Leute
doch.
Kreuz und quer.
Der war auch so weird, Ilja Richter.
Genau, ich fand den immer so weird. Der hat auch immer so Sketche gemacht und so. Lustigerweise, ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, der hat die Sketche immer mit seiner Mutter geschrieben.
Ja.
Und wenn man da ein Mädchen in den Sketchen sieht, ist das seine Schwester. Also so eine totale Familienproduktion, auch so ganz leicht weird irgendwie. Aber deswegen waren das auch mal die Sketche gemacht. Wenn man sich jetzt mal, kann man ja auch auf YouTube gucken oder so, wenn man sich so alte Disco-Folgen anguckt oder man nur nach den Sketchen sucht. Das sind immer so, und daran merkt man, dass er die mit seiner Mutter geschrieben hat, das sind so super miese Bildungsbürgertum-Sketche. Das ist immer so, was hat denn das Fräulein bei Goethe gesagt und so. Also immer so bezieht sich auf Weltliteratur und so auf Tschaikowski und auf so klassische Musik und so.
Aber überhaupt nicht witzig vor allem. Also wirklich
witzig.
Jetzt, also ganz seltsam, wo ich gar nicht checke, okay, warte mal, das war jetzt die Pointe, wo er einfach nur in die Kamera guckt. Und dann kommt irgendwie so ein Geräusch.
Genau, und dann immer so mega Bildungsauftrag und so. Das ist sehr, sehr lustig. Also wahnsinnig skurril, wenn man das heute nochmal guckt. Wobei es natürlich auch ganz geil wäre, wenn man sich überlegt, dass sie irgendwie beim Fun-Freitag auf Sat 1 irgendwie so eine Sketch-Show machen würden, wo die Pointe jedes Mal so eine super Bildungsmessage ist.
Ja.
Das wäre wirklich überraschend, glaube ich, für die meisten Zuschauer. Aber das war Disco. Michael Schanze hat ja damals 1, 2 oder 3 moderiert.
Ja.
Mit den Kindern, wo
jedes. Das Lichtlein richtig, nee, ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht, ne?
Ja. Und wo er dann immer plopp, plopp, das heißt Stopp, nur noch einen Hopp, dann seid ihr dabei. Willst du bei diesem Spiel gewinnen, musst du viele Bälle bringen. 1, 2 oder 3. Und dann immer den Plop. Und da war es so, dass man, wenn man das als Kind geguckt hat, habt ihr noch 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze gesehen?
Nee.
Wahrscheinlich mit
Lechtermann. Ich war vor Elton auf jeden Fall war ich.
Ja, Biggie Lechtermann damals so.
Naja. Wer hat das ich hab's gerade nicht verstanden. Wer hat's gemacht?
Biggie Lechtermann hat das
gemacht. Ich muss ich googeln, ey, weiß gar nicht mehr, wie der.
Und ich glaube, das war aber dann immer noch so, dass es am Schluss gab so eine Preiswand. Dann haben sich diese drei
Tafeln umgedreht. Ja, das war Hammer, da gab's so N64 und sowas.
Genau, und dann musste man immer mit seinen Bällen hin und sich dann so einen Preis aussuchen. Und
da war ich immer neidisch drauf, das fand ich immer mega krass, das wollte ich auch unbedingt dahin. Total. Das war genau die Zeit, wo immer nur der Beste, eigentlich war es nicht der Beste, eigentlich war es ein Random-Kumpel, der aber irgendwie einen Mega-Drive hatte, der aber dann mein Freund war, weil er einen Mega-Drive hatte.
ich hab's nämlich gesehen mit Gregor Steinbrenner, also da habe ich gerade geschaut, weil Birgit Lechtermann war von 85 bis 95.
Ja, jetzt war auch noch vor mir, warte mal, Steinbrenner, wie heißt der, Gregor Steinbrenner?
Hat auch die meisten Sendungen, hat 352 Sendungen moderiert. Von 95 bis 2005.
Den kenne ich auch. Ja. Das ist ja eine Kika-Legende, der Dude.
Elton seit 2010. Elton macht das schon seit 10 Jahren. Krass, ey.
Ich habe immer die Kamerakinder gehasst, irgendwie. Das waren immer so die Art Mensch, die ich in der Schule auch immer schon gehasst habe. So, ich darf jetzt mal im Mittelpunkt stehen. Ich bin der kleine Thomas und mache jetzt mein Kamerakind. Ich war immer so, boah, Thomas, ey, Alter, halt's Maul, geh weg.
Wie die in der Regie immer so wenig wie möglich aufs Kamerakind geschnitten haben. So, wo fällt der denn schon wieder hin? Irgendwie, was ist denn mit ihm los?
Aber stell dir mal vor, ich glaube, wenn ich Kamerakind gewesen wäre, ich hätte halt wirklich die ganze Zeit so den Leuten in den Schritt gezoomt und hätte irgendwie so extra die Decke abgefilmt und so und dann so mega zynisch so, ist so gut, ja, seht ihr alles? Seht ihr alles? Da oben ist für mich interessanter, als was da unten passiert.
Das waren ja immer so Schulklassen und ich würde gerne wissen, ob es vielleicht mal so ein Kamerakind gab, so ein Stefan, der dann so die ganze Sendung nur die Kamera auf Christiane aus der Parallelklasse gehalten hat, weil er so unheimlich in ihn verliebt war und dann einfach die ganze Zeit nur so rangezoomt hat und so. Und die in der Regie irgendwie, oh Mann.
Wieso war man eigentlich immer, aus der Parallelklasse verliebt, ne? Man war nie in die aus der Klasse oder selten. Ich war immer in der Parallelklasse.
Das zieht dann immer mehr an natürlich.
Weil Parallelklassen waren ja auch immer, das war ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Paralleluniversum. Ja. Also bei uns war das echt so, es gab die C, B und D-Klasse, wir waren die D-Klasse und die C, B und A und jedes hatte auch so seinen eigenen Vibe, jede Klasse. Die A-Klasse waren so ein bisschen die Sporties, die waren so ein bisschen sportlich unterwegs, die B-Klasse waren so ein bisschen die Streber, das waren alles so Birkenstock-Eltern irgendwie, keine Ahnung. Und C-Klasse war, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber weißt du, ich meine, aber das kann ja eigentlich nicht sein, die werden ja nicht zusammengewürfelt im Sinne von aussortiert, da kommen jetzt die Kinder rein und die, sondern das ist ja dann eher aus Zufall, ne? Aber eigentlich, ich glaube, das gab es bei den meisten so, oder? Es waren immer so eine bestimmten Typen in einer Klasse.
Also bei mir haben sich die zwei Parallelklassen dadurch geäußert, dass da überall nur Ottos waren.
Gab es aber so Prügeleien? Bei Nils kann ich mir vorstellen, dass es bei euch auch so, wir treffen uns um 20 Uhr auf dem Skateplatz Wesseling Ost und dann wird da geprügelt, die A gegen die B-Klasse.
Nee, wir hatten eine Halfpipe in Kelde nicht, aber da waren keine Schlägereien. Ich kann mich erinnern, dass bei uns, Wesseling ist ja ein Schulzentrum, also Gymnasium, Realschule und Hauptschule und was uns immer erzählt wurde, und ich glaube, mir wurde sogar von meinen Geschwistern erzählt, weil die ja vor mir, also 10 Jahre vor mir auch auf dieser Schule waren.
Ja, aber die haben alle Abi gemacht, ne? Die haben die Schule beendet, ne?
Die haben alle Schule beendet, nur mein ältester Bruder hat Abi gemacht.
Da war ein kleiner Gag in Bezug auf deine Schule, nee, nicht beenden, Dings.
Und da gab es immer die Story, dass so 5, 6 oder keine Ahnung, 10 Jahre bevor wir an diese Schule kamen, hätte es einen Nachmittag gegeben, wo der Streit zwischen Gymnasium und Hauptschule eskaliert wäre und dann wären plötzlich während der Stunde alle aus den Klassen gegangen, alle Gymnasiasten und alle und die Lehrer hätten nicht gewusst, was los ist und wären dann unten auf dem gemeinsamen Schulhof langsam aufeinander losgegangen, ganz wortlos und wären dann wirklich so Braveheart-mäßig plötzlich aufeinander losgestürmt. Es hätte so eine riesen Massenschlägerei gegeben, in der einer sogar ein Auge verloren hat.
Wow.
Und das war immer die große Legende des Schulzentrums Wesseling, dass bei der großen Schlacht zwischen Gymnasium und Hauptschule einer mal ein Auge verloren hat.
Ich kann mir gut vorstellen, weißt du, was ich mir gerade vorstelle, so dass der Typ, der das Auge verloren hat, das ist so der creepy Hausmeister, der immer seine Runden dreht bei euch so da ganz und der hat so ein iPad, weißt du?
Genau. Von der dreiwöchigen Schlacht.
Wir reden nicht über den 13. Juni.
War wahrscheinlich der mit dem Schlüssel für den Fahrradkeller. Der Fahrradkeller war unter der Hauptschule. Da musste man immer.
Oh.
Und da musste man vom Hauptschulhof morgens dann zum. Hat kaum einer gemacht.
Gibt's noch Hauptschulen? Nee, ne? Es gibt nicht mehr Hauptschulen, oder? Es wurde doch.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wurde abgeschafft, aber ich bin nicht ganz sicher.
Hauptschule ging ja bis zur 9. Klasse, ne? Irgendwie. Genau. So bei uns in Tübingen war das so. Ja. Das hat auch immer ein sehr schlechtes Image, die Hauptschule. Und da waren aber auch oft so, ja, weiß ja auch nicht. Also, das waren dann bei uns in Tübingen zumindest dann schon auch die härteren Leute, so waren so ein bisschen auf der Hauptschule. Also, mit denen hat man sich nicht gerne angelegt.
Ja.
Deswegen habe ich auch gerade mich überlegt, so mit Schulverfeinung. Bei uns kamen dann nur ab und zu mal die Nazis von der Hauptschule, die dann irgendwas klären mussten.
Ja.
Da standen die immer so rum und haben, passiert ist, glaube ich, auch nie was, aber die wollten immer Sachen klären und so.
Genau, man war auch ein Streber damals noch. Ich glaube, heutzutage gibt es das gar nicht mehr, das Thema. Man war sozusagen, wenn man auf dem Gymi war, war man auch ein Streber, so direkt automatisch. Wenn man nach der 4. Klasse sozusagen aufs Gymi kam so und dann die alten Freunde von früher getroffen hat und so, die dann vielleicht auf der Hauptschule gelandet sind oder in der Realschule, dann war man so ein bisschen auch, oh, der Herr Baron hier oder was? So. Und ich dann immer so, hey Leute, ich bin immer noch einer von euch, Mann. Ich infiltriere den Scheiß nur. Komm, lass mal rauchen, hier, gehen, auf den Boden spucken und Scheiße bauen.
Stell mir mal eine mathematische Frage.
Ich weiß gar nicht.
2, 8, siehst du, ich bin immer noch einer von euch.
Schleppler? Keine Ahnung, wer das ist.
Nein, bei uns war es so, ich fand das ganz interessant, dadurch, dass es ein Schulzentrum war, hast du ja immer gesehen, wer sozusagen dann nach der Hauptschule noch auf die Realschule gewechselt ist, um da mittlere Reife zu machen und so.
Ja.
Und dadurch schienen all diese Schulmodelle nicht so hoffnungslos zu sein, wie das ist, wenn die, glaube ich, getrennt voneinander stattfinden.
So. Suspekt war mir immer das Wirtschaftsgymnasium. Das war bei uns, das war mir immer suspekt irgendwie. Das habe ich nicht, das war, da konnte man nicht einordnen, was das für Typen sind sozusagen. Weil das war ja kein normales Gymnasium irgendwie. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber es war doch auch so, dass viele Realschüler sozusagen dann aufs Wirtschaftsabi dann oder Wirtschaftsgymnasium dann gekommen sind. Und dann, das war einfach was ich sagen will damit, ist so ein bisschen, so wirkte es auf mich. Das war so eine Zusammenkunft aus ganz vielen, wie wir verschiedenen Personengruppen, wie wir gerade schon beschrieben haben, so, aber dann haben alle an einem Strang ziehen müssen und Abi machen halt sozusagen. Aber ja, es war. Es gab es bei uns in der Straße halt in Tübingen, ich war in der Südstadt, da in deren Dingen, Grüße gehen raus, da war halt auch so, ähnlich wie Nils es beschreibt, halt so eine, ich glaube, es ist ja oft so in Deutschland, ne, so eine lange Straße, wo wirklich so 3-4 Schulen sind. Ja. Und da war halt ein Wirtschaftsgymnasium, wir hatten unser Gymnasium, das Karl-Schmidt-Gymnasium, dann war eine ziemlich große Realschule und ein Kindergarten war da auch und alles so bei uns an so einem Fluss hinten und die Pausenbereiche haben sich dann auch überschnitten und so. Das war aber ganz geil, wenn man dann immer gut die Mädels, also ich habe dann immer gerne so ein bisschen auch die Mädels mal ein bisschen begutachtet davon von der Realschule drüben und so, die fand ich immer ganz süß mit ihrem Buffalos in der Raucherecke und so, fand ich schon nice.
Ich überlege halt, wir hatten nur ein Gymnasium in Wesseling. Ich überlege halt, ob wir eine Berufsschule hatten. Ich glaube, wir hatten auch eine Berufsschule. Ich muss noch gerade überlegen, wo die war. Oder ich glaube, die war in Brühl. Ich glaube, in Wesseling gab es direkt keine Berufsschule.
Bei uns gab es nur eine in Reutlingen. Da muss schon ins nächste Ort fahren, glaube ich.
Ja, bei uns
wir
auch.
Also,
gibt es noch Volkshochschulen? Das war auch mal
ja,
so ein Ding.
Ja,
das gibt es auch noch. Ne? So überall. Ich habe heute noch geguckt, was hier bei mir um die Ecke ist eine, ob da irgendwelche Kurse sind, die mich interessieren, weil ich überlegt habe, vielleicht mal einfach so einen mega sinnlosen Kurs zu belegen, aber da sind dann nur so Sprachkurse und so. Zahlt man dann
dafür eigentlich? Also mal richtig dumm, ich habe da gar keine Ahnung von, ich weiß nur, dass meine Mutter immer eine Zeit lang, als ich so, weiß ich nicht, relativ jung war, noch so 6., 7. Klasse oder sowas, dass die immer abends auch in die Volkshochschule gegangen ist. Ich glaube, die hat Deutschkurse gemacht oder sowas. Ja. Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, weiß ich da gar nichts drüber. Zahlt man da dafür oder wie läuft das ab?
Also meine Mutter war sogar Volkshochschullehrerin. Ja. Die hat Töpferkurse gegeben.
Ja, das hat meine Mutter auch gemacht. Nee, also nicht Töpfern. Warte, es fällt gerade ein. Ich habe was durcheinander gebracht. Das muss ich nur kurz richtig stellen, falls meine Mutter jemals hier diesen Podcast hört. Ich habe es gerade mich dran erinnert. Das ist auch schlimmer Fauxpas. Meine Mutter hat da nicht Kurse genommen, sondern genau, die hat Englisch beigebracht sozusagen Leuten. Ja, die hat Englisch sozusagen. Die hat auch in Irland damals als Lehrerin auch gearbeitet. Ja, genau. Sorry. Aber ja, deine Mutter hat Töpferkurse gemacht.
Ja, meine Mutter hat Töpferkurse gegeben in Wesseling und das hat die echt lang gemacht. Die hat dann auch so und darüber kam dann auch so Leute auf sie zu. Sie hat dann auch an der Hauptschule im Kunstunterricht mit denen getöpfert und an der Realschule und so, weil da irgendwelche Lehrer dann bei ihrem VHS-Kurs waren und sich da von ihrem Töpfern beibringen lassen. Und dann gesagt
und haben, immer der Soundtrack von Ghost.
Das so sexy war das bei meiner Mutter nicht. Muss ich ehrlich sagen.
Es war Patrick Swayze, oder? Wer war das noch?
Genau, ja, Patrick Swayze. Die hat auch so, ich weiß noch, wir haben unsere Grundschullehrerin, die wir alle sehr geliebt haben, als dann die 4. Klasse vorbei war, hat meine Mutter alle Schüler aus unserer Klasse bei sich zu Hause eingeladen und jeder hat so eine Art Kachel gestaltet aus Ton, irgendwas da drauf getöpfert und sie hat das dann alles gebrannt und als Rahmen um einen Spiegel geklebt und das dann als Abschiedsgeschenk unserer Lehrerin geschenkt.
Oh. Mm.
Das war sehr niedlich damals.
Ich habe mich auch letzte Woche sehr klug gefühlt, ich habe mich nämlich in der Bibliothek hier angemeldet. Weil ich da Lust drauf bekommen habe. Weil ich war immer nur als Kind in der Bibliothek und dann habe ich das, da war das halt so voll geil, auf dem Dorf sowas zu haben, vor Internet noch, dass man so ein Tor zur Welt hatte quasi, wo es coole Sachen gab. Und dann habe ich jetzt vorletzte Woche, ich mache noch so einen anderen Podcast bei FIO. Da geht's so,
gemischtes Hack, wo bist du nochmal?
Richtig, ja. Da bin ich Stimmimitator. Mit Elmar Brandt zusammen mache ich das. und der heißt zur Abwechslung erfreulich und da geht es immer um so gute Nachrichten und sowas. Und da war das Thema Bibliotheken und die Mädels, die da im Team sind, haben super viel Plan von Bibliotheken und ich halt null. Und dann habe ich mit jedem ein bisschen mehr, wo ich mich damit befasst habe, fand ich das so super, super cool, dass es eigentlich sowas gibt und sowas. Und deswegen habe ich mich jetzt auch hier angemeldet und bin schwer begeistert, weil es auch ohne Ende so Magazine zum Lesen gibt und sowas. Also auch das.
Da viele Was-ist-was-Bücher vor allem auch immer, ne?
Ja, nur eigentlich nur Was-ist-was-Bücher.
Ich meine, ich jetzt nicht mal, ich fand das immer geil. In Tübingen bin ich auch immer in die Bibliothek gegangen, habe eigentlich immer nur Was ist was Bücher gelesen. Das fand ich immer geil.
Ja. Ich habe als Kind auch extrem viel Zeit in der Wesselinger Stadtbibliothek verbracht. Ich habe auch zuletzt, hatte ich zufällig ein Duschgel, das gerochen hat wie die Stadtbibliothek Wesseling. Das hat gute Gefühle wieder hochgeholt.
Wer war das von und sein?
Gibt Duschgel, das nach Scheiße riecht?
Und dann habe ich auch gesehen, dass die Stadtbücherei Wesseling einen Instagram-Account hat, bin ich sofort auf Instagram gefolgt. Und ich habe mich, bevor dieser ganze Lockdown-Quatsch losging, sogar hier in Berlin bei der Bibliothek angemeldet. Und die haben ja auch eine riesengroße, so bei denen heißt das On-Leihe, ja. Super geniales Wortspiel.
Geil, ja, ja.
Und da habe ich aber festgestellt, dass man sich da, da kann man sich aktuelle Zeitschriften als PDF online ausleihen und unter anderem auch immer die aktuelle Playboy-Ausgabe, was ja wegen den Interviews sehr interessant ist. Aber falls jemand noch einen Anreiz braucht, der lieber Bilder guckt oder so. Selbst das ist in Bibliotheken möglich.
Aber hat Berlin, jetzt mal eine dumme Frage vermutlich, aber sag mal, hat dann Berlin, also es ist ja eine Riesenstadt, die haben doch dann mehrere Bibliotheken hier,
da
oder?
Da gibt es noch mehr und da habe ich zum Beispiel gelernt, es gibt mehrere Bibliotheken und man kann auch immer als Gast in die Bibliothek gehen, in jeder Stadt, auch wenn man da gar nicht Mitglied ist oder sowas. Kannst da natürlich nichts mitnehmen, aber kannst halt hin und die Sachen angucken und sowas. Und was ich gelernt habe, was ich super cool finde, in Berlin gibt es die Paolo Neruda Bibliothek, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls die in Friedrichshain und die haben so ein, weil die arbeiten halt alle dran, auch so ein bisschen zeitgemäß zu sein und die haben so einen Raum, wo du einfach als Teenager-Kid hingehen kannst und Instrument lernen kannst, einfach ein bisschen rumproben, die haben da jede Menge Instrumente stehen und dann kannst du da einfach Krach machen, das finde ich auch ziemlich cool.
Ich habe auch gerade, als du die Frage beantwortet hast, auch gemerkt, das war wirklich eine dumme Frage, weil ich habe ja auch studiert hier in Berlin. Ich kann nicht das vergessen. Ich habe, weißt du warum? Ist ganz witzig eigentlich. So funktioniert mein Gehirn. Ich habe tatsächlich, ich habe das einfach bei mir abgespeichert als BIP. Und bei dem Wort Bibliothek, da denke ich halt eher so an, wie es in Tübingen war. Es gab halt eine Bibliothek so und da ist man dann hingegangen und so. Und in Berlin, na klar, irgendwie habe ich das, glaube ich, anders abgespeichert, so als BIP und dann nur mit Unis in Verbindung gebracht in meinem Kopf. Weißt du, so dieses, es gibt ja die Uni-BIP und es gibt ja auch irgendwie, es gibt ja mehrere Uni-BIPs, glaube ich, ne? Am Potsdamer Platz, da war ich immer zum Lernen, als ich noch gelernt habe. In den ersten zwei Semestern. Und dann gibt's noch die in der Nähe von der Friedrichstraße, ne? Das ist da auch eine große BIP dann. Ja, ja. Nee, klar. Also klar, man kennt ja auch diese Bilder von gerade der an der Friedrichstraße, da war ich leider noch nie, da wollte ich immer mal hin. Ich finde, die Bilder sehen immer so geil aus. Kennt ihr das, so, wo man dann, da, manchmal sieht man so Bilder von so Studenten, die da halt lernen, sich zum Lernen hinsetzen und das ist voll geil gemacht, dass du ja quasi voll den alle anderen auch so sehen kannst. Ganz geile Architektur. Wollte ich immer mal hin.
Das Geile an der Architektur der neu gebauten Uni-Bibliothek in der Nähe der Friedrichstraße ist ja, dass da kurz
Stabi ist es ja, Staatsbibliothek. Stabi, nee, das ist der Potsdamer Platz. Ja.
Kurz nach der Eröffnung irgendwie eine Etage plötzlich Risse in den Wänden hatte und komplett wieder freigeräumt werden musste.
Ja, wäre geil, wenn dann die Bauarbeiter kommen und dann die ganze Zeit so, ja, da könnt ihr mir, da lest doch mal, wie man das repariert, ne? Ihr Schlaumeier. Habt ihr darüber ein Buch? Nee, wa?
Und auch immer alle so leicht schubsen.
Ja, ja.
So auf die Brust schubsen. Na, genau. Was machst du jetzt mit dem Gebäude? Guck doch mal nach in deinem schlauen Buch.
Ja, lest doch mal nach, ja. Ich meine, guck warst doch mal bestimmt auf dem Gymi, wa?
Ich habe auch gelernt, dass wenn wir wieder in Köln sind oder wenn ihr da draußen in Köln seid, ich habe nämlich auch mit so einer von der Bibliothek in Köln telefoniert, so, die macht da irgendwas mit Innovationszeugs und die hat mir empfohlen, dass die Bibliothek in Köln-Kalk sehr toll ist, dass sie sehr hübsch ist und dass sie dem modernen Bild an der Bibliothek am meisten entspricht, habe ich gelernt.
4 Jahre Köln-Kalk-Verbot.
Ja, genau. Nein, Tommy, wir haben ein Weltverbot. Jetzt, wir haben ein Weltverbot. Ich habe übrigens Jahre später erst rausgefunden, dass der Schauspieler Türke ist und kein Italiener. Ich dachte immer, der wäre Italiener durch halt die voll normal.
Ich habe auch heute, gestern habe ich eine Werbung gesehen, dass aktuell, ich glaube, das Hundefutter vom Lidl oder sowas, die haben gerade so eine Special Edition mit Hausmeister Krause drauf.
Das ist quasi die Antwort auf die Capital Bra Pizza.
Ja, stimmt. Ja. Ab so, ich bin ja heute so ein bisschen hinterher im Kopf, was ich noch zu 1, 2 oder 3 sagen wollte. Da habe ich gedacht, okay Leute, wir sind am Ende der technischen Entwicklung angekommen, weiter geht's nicht, weil da konnte man früher, wenn man 1, 2 oder 3 geguckt hat, konnte man den Videotext aktivieren. Und dann musste man immer die Zahlen eingeben, wo man denkt, was richtig ist. Und dann hat man selber so eine Ballsäule gehabt, aus Pixeln auf dem Fernseher drauf.
Und dann, wow, ja, krass.
Und das war, da habe ich gedacht, also krass, mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass noch mehr geht.
Habt ihr eigentlich mal eine SMS geschickt an diesen damals, was dann nachts lief, mit diesem komischen Wisschen noch, wo dann die SMS vorgelesen wird, mit so einem Hasen, der irgend so einem Baum sitzt?
Nee, leider nicht, aber ich fand es immer lustig.
Das ist eigentlich verrückt, wenn man mal zurückdenkt. Ne? Das ist erstens gar nicht so lange her. Das ist jetzt nicht fucking Spice Girls Zeit, 90er. Weißt du, so, das ist eigentlich schon, da hatten wir alle auch schon normal, mehr oder weniger normale Handys und so, noch keine Smartphones, aber super lang ist es jetzt nicht her. Ne? Und das war das Ding. Das erstens und zweitens, das ist wirklich ernsthaft einfach, ich glaube DSF oder sowas, lief ab 11. Das lief ja dann bis 4 Uhr morgens die ganze Zeit nur so ein komischer animierter Hase oder sowas. Und der hat dann, glaube ich, immer, wie war das nochmal, der hat so einen Korb gehabt. Dann hat er immer das dann so rausgeholt. Und dann irgendwie so, hallo Lisa, mein Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist die schönste Blume der Welt. Dein Schnuckelbärchen.
Ich glaube, die Kunst war es dann, die Sachen so zu formulieren, dass sie durch den Filter durchkommen, aber dass, wenn er es vorliest, ein Schimpfwort wird.
Ja, genau, das war immer das Ding. Genau. Aber das andere Ding, wo ich mir damals immer schon dachte, also ich glaube, das war so die Geburtsstunde meines Zynismus auch so generell, weil ich ja generell gerne so ein bisschen denke, wie dumm einfach die Leute sind. So, und das ist mir damals schon aufgefallen, dass wie blöd kann man denn sein, dass wenn man dann eine Nachricht hinschickt, hallo Schnuckibärchen, dein Pupsibär oder sowas. Das kann doch jeder sein. Das schreibt doch wenigstens Tom oder Lisa oder so. Weißt du, wie ich meine? Alle nennen ja ihren Schatz Schatz. So,
das hab
ich
aber gedacht. Das ist, glaube ich, so, die sitzen dann so nebeneinander auf der Couch. Und sagt er so, hier, guck mal und so. Und dann geht es halt. Weil dann
hallo Schatz, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz doll lieb hab.
Sehr gut. Also irgendwann machen wir mal so ein Special, wo du eine Nacht lang solche Nachrichten vorliest.
Ja. Das machen wir echt, aber ich mach's dann live, genau. Oder ich rede einmal jedes Wort, was es gibt, halt in so ein System rein. Dann wird das
ist wahrscheinlich schneller, ja. Das wäre geil, dann machen wir das so groß angekündigt, dann gibt es so 3 SMS, die dann vorgelesen werden müssen.
Hallo Donny, ich habe dich ganz doll lieb. Das haben wir ja auch immer schon gemacht früher im guten alten Ventrilo. Das ist so ein Voice-System, so ähnlich wie Teamspeak oder sowas. Das wird halt sehr genutzt so in der... Ja, genau, Roffelkopter und sowas. Da haben wir dann immer noch dieses Schraub, weil irgendwelche Leute halt einfach so, sowas liebe ich, das ist halt genau mein Humor, weil ich das einfach so süß und liebenswert finde von Menschen, dass Menschen sich wirklich, dass die so viel Zeit übrig haben, sich hinzusetzen und rauszufinden, was sind denn lustige Aneinanderreihungen von Buchstaben, womit so ein computergenerierte Stimme einfach nicht umgeht und sich deswegen lustig anhört. Und deswegen fand ich so geil, dass irgendein Genie rausgefunden, dass halt irgendwie SCHWP oder sowas klingt halt wirklich wie ein Hubschraubergeräusch, also schwopp. Ich hätte es nicht vergessen, als dann einer in den Channel, man konnte dann quasi mal einstellen. Also eigentlich, es war eigentlich dafür gedacht, dass man halt eingestellt hat, Donny, so. Und dann sagt er, Donny. Und dann kommt halt immer, wenn du in den Channel kamst, so, Donny has joined the channel. So, und natürlich ist klar, das wurde so schnell einfach ausgenutzt und missbraucht, so, Donny, king of the world, best person you all suck, has joined the channel. Und dann, ich glaube, das Meme entstand tatsächlich dadurch, ich glaube, das wissen auch viele nicht, daher kommt ja Roffelkopter, dass einer halt wirklich irgendwann das war einfach der perfekteste Auftritt, hat dieses Schwapp, Schwapp, Schwapp und dann kam Schwapp, 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 Roffelkopter, Schwapp, 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 has joined the channel. Ach, das ist echt herrlich, ey. Naja, Ventrilo.
Das erinnert mich immer daran, wie ich mal, das muss so, da war ich 18, 19, also war so 95, 96, da habe ich mir eine CD gekauft, weil ich mich so darüber kaputt gelacht habe, in der Jazzabteilung, eine Dixieland-CD von einer Band aus München, von einer Dixie-Band aus München, und da war dann ein Sticker auf dem CD-Cover, die Original-Knopf-Hoff-Band, weil das diese Dixie-Band war, die immer die Knopf-Hoff-Breaks gespielt hat, so Knopf-Hoff, und die haben halt so eine CD gemacht, weil die auch so als Band getourt sind irgendwie, und dann saß ich so abends mit einem Kumpel rum, wir haben irgendwie gerade wahrscheinlich wieder eine Flasche Pushkin Red getrunken und dann haben wir gesagt, komm, wir rufen die jetzt mal an, und dann haben wir bei der Auskunft die Nummern der einzelnen Bandmitglieder erfragt und alle standen so im Telefonbuch, weil das war ja so 95, standen halt einfach noch im Telefonbuch, da gab es ja auch immer diese Telefonbuch-CD, die immer alle irgendwie hatten. Und dann haben wir die einzelnen Nummern rausgesucht und haben die alle nacheinander angerufen, so abends um 10, und haben immer gesagt, haben uns immer als einer der anderen ausgegeben, immer einen Namen von einem der anderen gesagt, ja, hallo Peter, hier ist der Heinz, wir wollen die Band wieder zusammenbringen. Und dann haben wir immer gesagt,
das ist genial.
Wir wollen die Band wieder zusammenbringen. Und die haben immer so, hä, bist du bescheuert? So, die haben es immer im ersten Moment geglaubt, so, was willst du denn da wieder zusammenbringen? Und so. Das war tatsächlich ein sehr, sehr lustiger Abend.
Was für Commitment für diesen Prank.
Ja.
Boah, er hätte dir damals, also wäre das jetzt sozusagen heutzutage und du wär, dann hättet ihr längst einen geilen YouTuber-Kanal mit ja. Simon Desi und sowas, die Prankster.
Da haben wir das einfach nur für uns gemacht und haben wirklich einen Abend Tränen gelacht, weil wir einmal die ganze Knopf-Hoff-Band angerufen haben.
Wenn die dann... Wenn
ich weiß sogar noch, wie das Lied ging, ne?
Eine Bekannte von mir schrieb neulich auf Twitter, also vielleicht auch, wisst ihr das ja, aber dass sie schrieb, dass der Knopf-Hoff von der einfach nur doofen deutschen Aussprache von Know-how kommt.
Know-how.
Ja, ja. Habe ich auch Jahre später nicht, habe ich Jahre nicht gecheckt.
Es gab ja auch damals, die waren ja so, das waren immer so, die Kinder, die hatten, waren geil. Es gab zwei Knopf-Hoff-Bücher. Oh. Auch mit so einer Rot-Blau-Folie, mit der man dann so Bilder verschwinden lassen konnte und so. Mhm. Und wer die beiden Bücher hatte, das waren so, also meine Eltern wollten die nicht kaufen, weil meine Mutter gesagt hat, das ist doch total bescheuert. Aber ich war natürlich mega neidisch auf alle, die die hatten. Das schienen sehr wissenschaftlich korrekte und fundierte Bücher zu sein. Das war so ähnlich wie so Guinness-Buch. Wollte meine Mutter auch nie kaufen. War auch mal cool, wenn man bei anderen Freunden mal so ein Guinness-Buch der Rekorde
Ja. Es hatten auch immer ganz bestimmte Typen, hatten immer Guinness-Buch-Rekorde-Bücher. Ja. Ganz, ganz bestimmte Typen. Bei mir waren es immer so die Tobis mit so einer Hornbrille. Ja, mit so einer kleinen, die etwas dick, zu dicke Brille oder nicht, also sehr, sehr dicke Gläser.
Ja, wenn man die Glück hat,
mit Lego
hat man,
spielen und so.
Ja, wenn man Glück hat, hat man irgendwie so ein altes Guinness-Buch-Rekorde mal bekommen und dachte so, naja, das ist jetzt schon 4-5 Jahre alt, sind die Rekorde noch aktuell? Ich weiß nicht, soll ich mich da jetzt überhaupt mit beschäftigen, weil... Dann stärke ich mich da jetzt rein und dann ist der Rekord schon längst gebrochen und so.
Und dann immer die Fotos vom größten Mann der Welt, vom kleinsten Mann der Welt, das waren immer die wichtigen Fotos. Und natürlich die von der Frau mit den längsten Fingernageln der Welt,
ach,
die
dann
schon so zusammengekrümmt waren und so.
Wir hatten ja mal auch so eine Sendung, als ich noch bei Rocket Beans gearbeitet habe, da als Redakteur für unsere Late-Night-Sendung, hatten wir auch tatsächlich einmal so eine Guinness-Spezialsendung, Guinness-Buch-der-Rekorde-Spezialsendung. Das war echt witzig, weil, also manchmal denke ich auch an diese Sendung zurück. Wir hatten echt, manchmal echt richtig, also eigentlich oft richtig gute Sachen, aber wir haben nie so richtig die breite Masse damit erreichen können, was ein bisschen schade ist und demotivierend übrigens auch ist, so als Autor für sowas. Aber ich fand es immer geil. Und jetzt erinnere ich mich gerade dann, wir hatten zum Beispiel echt eine geile Sendung, da hatten wir wirklich auch eine offizielle vom Guinness World Recorder, die wirklich also quasi da vor Ort war und wir haben uns halt extra dann in der Redaktion halt Rekorde überlegt, die machbar sind. So, ey, das ist so im Sinne von, ey, das können wir schaffen, ne? Wir machen das in der Live-Sendung und wir haben diese Frau eingeladen, die ist quasi wie so ein, die dient dann als Notarin. Wir haben dann tatsächlich auch einen Rekord gebrochen. Der gute Gunnar Krupp hat dann, was war das nochmal? So laut wie möglich in Apfel beißen.
Ja, das ist einfach so, ich musste oft einfach an diesen Moment denken und finde das so lustig, weil er beißt in den Apfel rein und schreit dabei. Ja. So einen ganz schnellen, kurzen, super lauten Schrei, während er den Apfel im Mund hat.
Und wir hatten dann so auch lustig. Echt so ein Dezibelmesser und so und alle mussten ganz, und das war auch alles so unprofessionell, wir waren ja auch draußen, so, das ist einfach so, und alle ganz ruhig. Und dann haben wir auch einen anderen Rekord versucht zu brechen, das fand ich ganz lustig, weil es teilweise dann auch witzige Szenen gab in der Redaktion. Wir haben einen anderen Rekord gefunden, wo man quasi mit der Nase so schnell tippen, auf der Tastatur sozusagen, Wörter so schnell wie möglich mit der Nase tippen. So. Und dann, der ist nämlich auch machbar irgendwie, weil irgendwie der Rekord so ist, dass du denkst, hey, das kannst du mit ein bisschen Training schaffen. Da gab es halt echt ein paar Tage, wo mehrere Redakteure wirklich die ganze Zeit mit der Nase auf ihren Keyboard rumgehauen haben, wie so Tauben, die so essen. Und wir hatten ja bei Rocket Beans öfter auch mal so Führungen, da kamen dann irgendwie Fans vorbei und dann so 5 bis 10 Leute, die dann so durch alle Räume gehen. Stell dir vor, du kommst da rein in die Redaktion und 3 Redakteure nur so auf ihrer Tastatur mit der Nase tippen und du denkst, ah ja, okay, deswegen sind die Gags hier alle so schlecht, die schreiben alles mit der Nase, okay. Aber ja, war lustig irgendwie, wir hatten ein paar witzige Sachen auf jeden Fall in dieser Sendung.
Ich hatte die Tage auch eine lustige Vorstellung und zwar hat er die letzte Woche so eine Nachricht die Runde gemacht, Nils hat das auch geteilt und zwar gibt es in Cuxhaven so ein Hotel, willst du das kurz erzählen, Nils, was da ist? die?
Ja, das ist also, das ist so ein Beach-Hotel, das sich Design-Hotel nennt. Und die Besitzerin hat gesagt, sie möchte keine Gäste über 130 Kilo. Man darf nicht über 130 Kilo kommen, weil das Designmöbel sind und die würden das nicht aushalten. Die Stühle, die sie im Frühstücksraum hat, die würden nicht mehr als 130 Kilo tragen und deswegen dürften keine Leute kommen, die schwerer wären. Und dann hat der Interviewer gesagt, naja, aber also ganz ehrlich, ist das nicht irgendwie diskriminierend? Also ein Blitzeinfall gehabt und dann hat die Frau auf eine offensichtlich sehr charmante Art und Weise geantwortet, ja, und dass ich mir diese fetten Leute angucken muss, ist nicht diskriminierend oder was? Oder dass ich diesen Anblick ertragen muss, ist nicht diskriminierend oder was? Worauf es seltsamerweise ein Shitstürmchen über dieses Hotel gab. Das Beach Hotel Sehnefeld oder so ähnlich heißt das. Also ein offensichtlich super sympathischer. Ich habe mir dann auch dann einen Tag die Mühe gemacht und mir mal so die anderen Kritiken dazu durchgelesen. Und das Lustige ist, immer wenn sich Leute beschwert haben, haben die extrem persönlich auf die Beschwerde geantwortet, auf diesen ganzen Bewertungsportalen. Wenn dann jemand geschrieben hat, irgendwie so, ja, der Check-in war nicht so freundlich. Also Zimmer war okay, aber Check-in fand ich irgendwie nicht so freundlich. Ja, lieber Herr Berger, wenn man da so unfreundlich auftritt und die und unsere Bediensteten zusammenschreit und dann sich in seinem Zimmer auch nicht unbedingt sauber verhält, dann kann das schon mal passieren. Also immer so super krass persönlich geantwortet. Das ist sehr, sehr lustig, Mann.
Und da, was ich dann jetzt, was ich mir jetzt überlegt habe, natürlich ist das totaler Bullshit und wie die damit umgehen und sowas, ne? Aber ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn du jetzt so selber machst ein Hotel auf wie die und hast auch die super tollen Designerstühle, hast dein ganzes Geldbudget verbraten für diese tollen Stühle und merkst das dann auch, als dass die halt keine Leute über 130 Kilo aushalten. Und du willst aber natürlich das nicht wie die machen und dann so doof sein und das verbieten und sowas. Aber du bist dann immer so voll achtsam beim Frühstück, wenn dann mal so jemand dick ist in dein Hotel kommt. Man muss dann die ganze Zeit die dazu bringen, dass sie sich nicht hinsetzen und sowas. Man muss sie irgendwie in so Gespräche verwickeln. Weil du willst das halt nicht so direkt sagen, so dass das halt, dass man halt zu dick ist für einen Stuhl, sondern du willst halt irgendwie immer davon abhalten, dass sie sich hinsetzen und so.
Oh, strecken sie sich auch so gerne? Strecken sie sich auch so gerne? Machen sie mal mit. Oh, ich will mal strecken. Oh, ja. Wenn steht Wetter heute draußen. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Wollen wir ein bisschen laufen?
Ja, wenn die sich gerade setzen wollen, so direkt. Ja. So, hatten Sie nicht gefragt, ob wir Ihnen dieses Spezialmenü aufs Zimmer bringen können?
Ja, genau.
Nee, ich habe gar nichts gefragt. Ah, sicher? Ja. In so ein Gespräch verwickeln.
Warten Sie mal. Ganz kurz, das war eine schöne kurze Hose. Darf ich die mal sehen? Können Sie mal bitte. Zeigen Sie doch mal in voller Pracht, jetzt mal drehen hier. Und während er sich so dreht, schiebst du immer weiter weg von dem Stuhl so.
Herr Bembel, Entschuldigung, ich glaube, Ihr Auto wurde geklaut.
Ich glaube, Ihr Auto brennt. Also ich muss ihn ja wegholen. Ich glaube, Ihr Auto brennt. Ach, das war nicht Ihr Auto. Oh, sorry. Oh, Entschuldigung, Frühstück ist leider schon abgeräumt.
Ich fände witzig, wenn er wirklich ein Auto hat und das ist aber dann so ein Burger. Weißt du, so wie von so einer Fastfood-Kette, so ein Promotion-Auto. Das ist so ein Hamburger. Keine Ahnung. Oh Mann, warum mir mein Kopf das jetzt gerade gegeben hat. Gab es nicht irgendwie eine Zeichentrickserie, wo auch einer mit so einem Burger rumgefahren ist?
Nee. Dann bist du als Hotelbetreiber und denkst, ach, da kommt wieder jemand Dickes. Weil dann so ein Hamburger-Auto angefangen kommt.
Und du hast in dem Restaurant auch nichts, was irgendwie fett macht halt, ne? Es sind nur so ganz, so 3-4 Reiskörner auf dem Tisch und sowas. Ja. Macht Reis eigentlich dick? Ich weiß es immer nicht. Ich denke immer, Reis ist gesünder, wenn ich mir anstatt Nudeln Reis mache, aber ich glaube, ich belüge mich selber.
Gar nicht.
Eigentlich nicht, ne? Es ist einfach nur Kohlenhydrate, ne? Ist scheiße.
Aber die Inder, die sind nie dick. Am allerbesten ist Wildreis, weil dann hast du wenigstens noch die, oder Vollkornreis.
Ist halt Rock'n'Roll, das ist der Rock'n'Roll-Reis, muss man sagen. Wildreis ist so ein bisschen, das ist für wilde Kerle einfach.
Sieht auch cool aus.
So Leute, ich muss einfach loswerden. Okay. Ich muss kurz über die Schweinsteiger-Doku von Til Schweiger
Ich würde mich jetzt einfach zurücklehnen.
Ja, hast du es denn schon geguckt, Herm?
Nee, ich traue mich
nicht. Ich frag bewusst Herm, weil du bist ja Bayern-affin, sag ich mal.
Ich traue mich nicht, das anzugucken. Ich habe das irgendwie, nur was ich jetzt davon gelesen habe, da kriege ich schon Gänsehaut und so.
Hast du es denn gesehen, Nils?
Nee, sehr überraschend natürlich, weil ich sag immer, eine Fußball-Doku, die muss als erstes an mir vorbei, bevor die überhaupt jemand sehen darf. Aber in dem Fall habe ich sie nicht gesehen.
Also das ist folgendermaßen, auch für die Zuschauer da draußen, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt eine Schweinsteiger-Dokumentation, also eine Dokumentation über die Karriere von Sebastian Schweinsteiger. Und die gibt es auf Amazon Prime. Also wenn man Prime hat, kann man es umsonst gucken. Hashtag keine Werbung. Doch, Hashtag unbezahlte Werbung. Warum mache ich das eigentlich immer noch, sage ich das dazu. Es ist einfach, interessiert keinen Menschen. So, Notiz für mich selber, nicht mehr machen. Okay, auf jeden Fall gibt es diese Doku und ich habe mir die angeguckt und erstmal vorgestern und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Dazu, ja gut, komm, so eine Fußball-Doku, Schweini ist ja ganz cool. Ich fand ja auch hier die Michael Jordan-Doku und so, war ja fantastisch. Und dann habe ich mir so, komm, wieso nicht? Vielleicht ist es ja bei einem Fußballer auch ganz gut. Ich bin jetzt kein großer Basti Schweinsteiger-Fan, aber ich fand den immer einen guten Kicker und gut, ne? Mach also an. Und da fällt mir so auf, irgendwie schon die ersten 2 Minuten so, sag mal, irgendwie ist alles so sehr Sepia-lastig, alles ist so mit so emotionaler Musik und so. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, bis es aber dann genau eingeblendet worden ist, Produzent Til Schweiger. Und ich so, nein! Und dann, es ist wirklich, wie man sich's vorstellt, es ist die ganze Zeit, ich muss kurz abranten, es ist so unfassbar weichgespült. Es ist die ganze Zeit diese emotionale Musik. Es ist wie kein Ohrhasen, nur halt als Doku. Die ganze Zeit ist alles so ganz so mit so, mit so einer, mit so einer, mit so einem Bedeutungsschwanger irgendwie. Jede Aussage ist so ganz, so als wäre es jetzt super krass in Stein gemeißelt und so. Und es läuft immer konstant Musik. Konstant so dieses, weiß ich nicht, dieses, ja, weiß ich nicht, emotionale Gebimmel da und so. Und es gibt ein paar Szenen, wo ich dachte, also erstmal hat mich mega aufgeregt, dass am Anfang stehen 2 Leute von der Dings, erstmal produziert von Til Schweiger, steht als allererstes da und ich weiß, normalerweise wird ja der Regisseur als letztes genannt bei den bei den Anfangscredits, aber wenn, ich glaube, wenn es eine Doku ist und es sind nur 2 Leute, dann steht doch normalerweise einfach nur der Regisseur da, oder nicht? Und nicht vorher der Produzent, oder da würde ich mal gerne mal Nils fragen, da hast du mehr Erfahrung. Aber ich dachte mir so ein bisschen, hä, sehr egomäßig sozusagen, sich selber da erstmal so riesengroß zu nennen, produziert von Til Schweiger, und dann, ich glaube auch die Schrift war ein bisschen kleiner, glaube ich, kann aber sein, dass ich gerade falsch liege, von der Regie. Sag mal, ist das ungewöhnlich oder gibt's das bei Dokus auch?
Nö, Dokus haben ja genauso Produzenten wie andere Filme auch, also die, wenn die genannt werden wollen, dann werden die auch in der Doku, im Doku-Vorspann genannt.
Ich fand es ein bisschen unangenehm, aber weiß nicht, vielleicht, gut, dann sag ich mal so, Benefit of the Doubt, dann bin ich da vielleicht voreingenommen bezüglich, ich bin ja jetzt übrigens, muss man auch dazu sagen, kein Til Schweiger-Hasser, ich finde, manchmal hat er ein bisschen peinliche Postings auf im Internet und so ein bisschen unüberlegt und so, ich bin jetzt aber nicht der Typ, der den jetzt voll als Typ, ich kenne ihn ja auch nicht, aber ich glaube, es ist klar, dass man halt über so Sachen wie Nick Chiller und so einfach lästern muss, das ist einfach, come on so, und die ganzen Filme sind einfach nichts meins, das ist alles immer so weich gespielt. Na jedenfalls, also die Doku, ich beeil mich, so, und die Doku ist halt die ganze Zeit so, und da gab es eine Stelle, da dachte ich mir so, Alter, das kann nicht sein Ernst sein, weil Til Schweiger selber mitmacht bei den O-Tönen. So, das heißt, das ist irgendwie Uli Hoeneß, es ist irgendwie Boateng, der auch so geil, ja, das war eine ganz tolle Aktion von Basti, ich fand den schon immer ein toller Fußballer. So, das ist so, oh, alles ist so unangenehm in der ganzen Doku. Und dann taucht halt Til Schweiger auch selber auf. Echt? Und das fand ich so weird. So, ja, der Basti und ich, wir kennen uns ja schon seit Jahren, wir haben uns da kennengelernt. Ich denke so, ich fand es schon sehr einfach nur, er will sich halt selber nochmal so darstellen. Und da gibt es auch eine Szene, das ist ganz geil, da ist Till, weißt du, so mit seinen Barefoot-Sachen und so, hat den Basti so bei sich eingeladen zum Pasta-Essen, weißt du, so, die sitzen so ganz cool am Tisch und so, und so eine atmende Kamera, so als wären die Kamerateam gar nicht da, weißt du, so, hey, zwei Dudes einfach, weißt du, 2 Dudes, die einfach eine Pasta genießen und über die alten Zeiten reden, so, Basti, mein Freund, weißt du, so, wir chillen. Hey Leute, guck mal, wir chillen oft zusammen, ich kenn Basti. So, und dann macht er eben so Pasta. Und ich habe mir echt an der Stelle gedacht, wie witzig das wäre, wenn jetzt die Doku sozusagen auf einmal ein Til Schweiger-Film wird. So. Hey Basti, warte mal. Ich glaube, die Aliens kommen. Und dann packt er so eine Waffe aus. Nick Chiller-Modus activated und fängt dann irgendwie an. Naja, gut, ich verliere mich gerade hier in verschiedenen Zweigen meiner Geschichte, aber eigentlich ist keine Geschichte. Das wollte ich einfach, glaube ich, nur mal von der Seele reden. Ich finde es. Ich habe es mir bis zum Ende angeguckt. Ich fand es jetzt nicht so unfassbar scheiße. Es kann man kann sich's irgendwie geben, aber es ist wahnsinnig. Ich fand es einfach wahnsinnig interessant, dass man wirklich mit jeder Sekunde durch und durch merkt, Til Schweiger hat das in seinem Cutterraum geschnitten und wahrscheinlich immer gedacht so, oh geil, das ist geil, boah, ist das geil, ich bin so geiler Produzent, weißt du, es ist ganz schwierig zu erklären, aber ach, naja, das muss ich mir kurz von der Seele reden. Ich sag 2 von 10.
Oh Gott.
Ich verstehe auch das Wortspiel nicht, Schweinsteiger. Achso, 31 wegen der Nummer 31 bei Bayern und 7, weil da hatte der auch eine 7 oder was mal? Nee. Die was? Nummer 7?
Nee, der 31 und die 7 hat er, glaube ich, bei der Nationalmannschaft immer gehabt.
Ah, okay.
Oder so. Irgendwie sowas.
Na gut, das musste jetzt einfach raus. Ich habe einfach mal die Bühne jetzt für mich eingenommen. Die Schweinsteiger-Doku. Ich merke, ich habe ein bisschen geklungen gerade wie der Typ vom Frühstücksfernsehen. Ja, da kommt er da rein. Das geht ja gar nicht. Aber ja, ganz, ganz seltsame Nummer irgendwie. Naja.
Ich finde es auch so interessant. Also ich meine, auch warum eigentlich ausgerechnet Schweinsteiger? Also ich meine, Schweinsteiger ist so, klar, viele sind Fan und so, viele fanden irgendwie, dass der irgendwie cool war und so, aber gibt es nicht Spieler, die irgendwie, die irgendwie beliebt, also ich finde,
der Schweinsteiger Ecken und Kanten haben halt, der hat halt keinen, der ist halt super glatt, Schweinsteiger. Ja, genau. Hat nicht einmal irgendwie einen Skandal gehabt, sich, also weißt du, der ist
auch, das ganz am Anfang der seiner Karriere so mal einen lustigen Skandal, da war er
mit der Frisur.
Nee, mit der Frisur. Da war er mit irgendwie noch nach Trainingszeiten so mit einem Mädel in dem Whirlpool im FC Bayern Trainingsgelände, noch als Jugendspieler, glaube ich.
Ja.
Und dann hat er sich dann damit ausgeredet, dass das seine Cousine ist.
Aber ich meine, man muss es ja auch immer, also ich sag's mal dazu, ich kenne halt Sebastian Schweinsteiger nicht so. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ein sehr korrekter Dude ist so. Und es kommt auch so rüber in den Doku und man merkt auch, dass es nicht gefaked ist. Ich glaube, der ist cool, aber ich bin bei Nils. Das ist natürlich Motzen auf hohem Niveau, wenn man auf der Couch sitzt und denkt, der macht da über einen anderen Spieler. Aber weil der schon, also ich sag das deswegen, weil der schon einfach, auch der hat tatsächlich auch viel erreicht, sportlich sozusagen. Der hat schon viel gemacht. Ich habe den auch ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Ich habe in der Doku auch schon gemerkt, okay, der war schon ganz geil so. Der hat schon viel gerissen und so. Der war schon Weltklasse. Aber ich bin bei Nils so. Das habe ich mir auch gedacht. Warum Schweinsteiger so? Der ist so glatt einfach. Das ist so, und der ist auch, der kommt auch in den O-Tönen, merkst du auch voll. Das ist ja so ein Ding, was ich seit Jahren mich bemängele und mich auch ein bisschen drüber lustig mache, ist ja, dass die Fußballer einfach so krass PR-weich gespült sind, dass die nie einfach, dass man bei jeder Antwort merkt, die sagen jetzt einfach extra gar nichts irgendwie in irgendeine Richtung gehendes, damit sie halt bei der breiten Masse im Endeffekt immer gut ankommen, weißt du? Keine Meinung, kein mal, nicht mal ein Gag oder so, und so ist er auch in den O-Tönen, das ist so ultra langweilig so.
Ja, aber das ist,
und
das,
ja, ich weiß ja auch nicht, da habe ich lieber den Poldi, der irgendwie einfach mal so einen dummen Schuss so aus der Hüfte schießt und so.
Der ist ja wirklich dumm auch einfach. Sorry. Sorry. Nee, aber so generell, also man ist da wirklich, also ne, man ist auch einfach so verwöhnt von dieser The Last Dance Doku, weil er irgendwie sie so toll erzählt ist, so viel zu sehen, ja, ist, und die erzählen so interessante Sachen. Und das, also gerade mit deutschen Fußballern, egal welcher Generation, kriegst du ja, also da ist jetzt irgendwie so ein Christoph Kramer, der kann auch mal im Fernsehen was Schlaues erzählen, aber unterm Strich ist halt auch noch Fußballer so, ne? Also da gibt's wirklich nur ganz wenige, die irgendwie was gerissen haben, die dann auch irgendwie interessant sind und so. Und das sieht man ja zum Beispiel so bei Messi, ne? Der ist ja auch so ein übermäßiger Riesenfußballer, aber als Mensch halt so super langweilig.
Super langweilig, super glatt. Da ist mir so Ronaldo tausendmal lieber. Ich habe ja immer Ronaldo auch verteidigt, wenn er immer so von der Masse gehasst worden ist, so nur weil er irgendwie, warum? Ja, weil er irgendwie ein bisschen eine extravagante Frisur hat oder weil er irgendwelche Moves hat. Ja, aber wenigstens hat er irgendwie Ecken und Kanten oder Ibrahimovic oder sowas. Ich fand immer solche Spieler viel interessanter, die wenigstens vielleicht ein bisschen polarisieren. Es gab auch viele deutsche Spieler, die so waren, aber ich glaube mittlerweile halt nicht mehr. Ich fand auch immer bis heute noch Lothar Matthäus. Ich finde den witzig und ich finde, der ist ein super Experte tatsächlich. Der wird voll unterschätzt. Der wird, weil alle immer denken, ja, wegen so einem Akzent und wie der so ein bisschen wirkt, dann denken wir irgendwie, ja, der ist doof oder so. Ich glaube, der ist ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass der doof ist. Und der hat auch mal voll die guten taktischen Analysen. Aber naja, es gab, glaube ich, schon ein paar so Leute mit Ecken und Kanten, so ein bisschen so Charaktere, sag ich's mal. Aber ja, ich bin voll bei dir. Heutzutage, das ist echt, ich finde das so schade, dass die einfach nie, und das so kommt es auch in der Doku rüber, so, die sagen einfach nichts, deswegen ja auch so ein bisschen bewusst gerade so den Boateng verarscht, weil du voll merkst, der redet nicht, wie er normalerweise reden würde, so, der redet so ganz geradlinig so, und dann sind wir da hingegangen und das war ein schöner Tag, so, ich denke mir so redest du doch nicht, wenn du jetzt die Kamera nicht anhast, aber andererseits müssen sie es machen, weil dann haben sie halt nie Stress, ne, keinen Shitstorm und so.
Ja, das ist ja ein viel bedauertes Problem im Profifußball mittlerweile, dass da alles so quasi nur noch die Manager reden und da keiner mehr sein Heart speakt irgendwie, wie das noch so eine Generation wie, also quasi die Generation zuvor ja auch noch gemacht hat, so Basler und keine Ahnung, wie sie alle heißen.
Ja, ich habe immer gesagt, was ich meine.
Oh nein, jetzt hat es wieder was angefangen.
Ja, also ich hätte natürlich einen über Podolski auch gefunden. Ich mag da etwas befangen sein.
Ja, ich aber auch, ich mag auch
Podolski. Aber ich finde ja zum Beispiel, also ich finde ja sogar, ich finde, dass sogar Philipp Lahm wie ein Badass wirkt im Gegensatz zu Bastian Schweinsteiger.
Also der doch, ist ich einfach, weiß es, ich finde schon, ja, das stimmt.
Der ist so harmlos, der Schweinsteiger. Ja. Da hat man irgendwie das Gefühl, dass jeder andere mehr Story zu erzählen hat als der. Also, weil bei dem ist halt so alles so straight. Und das ist ja auch bewundernswert, dass jemand so karrierebewusst seinen Traum verfolgt und das einfach alles so umsetzt. Aber die interessanteren Geschichten sind natürlich immer die, die irgendwie Brüche haben und die irgendwie nicht so glatt verlaufen sind und so.
Deswegen. Wie immer im Leben, eigentlich bei allem, oder? Ist doch immer interessanter, auch bei Musikern oder so. Das ist doch viel interessanter, wenn die irgendwie, ich glaube, man hat auch mehr zu erzählen und bessere Songs zu schreiben, wenn man irgendwie nicht eben nicht so ist wie jeder andere und so. Das ist doch generell immer gut. Naja, aber schaltet auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder ein bei MML. wir haben einfach heute eine kleine Special-Folge gemacht. Liebe Grüße, euer Micky.
Würden wir uns eigentlich NDH nennen oder NDM? NMD? MND?
Nee, also oder erstmal fängt es mit HDM. D an, würde ich sagen. Ich würde da schon gerne als erstes genannt werden.
DHM? DHN?
Ja, einfach D, einfach so. Wäre ich cool.
Übrigens, falls ihr Interesse daran habt, eine interessante Analyse von The Last Dance zu hören, wo sich zwei Jungs wirklich eine Viertelstunde lang darüber streiten, wer denn eigentlich der beste Basketballer der Welt ist und war, dann empfehle ich euch sehr den neuen Podcast von meinem alten Schulfreund Atschmal zusammen mit dem unterschätzten und zu Unrecht nie sein Breakthrough gehabt habenden Rapper Seppo, die zusammen einen Podcast haben seit neuestem. Mit dem, wie ich finde, einem der besten Podcast-Namen. Ich bin selbst bei unserem Podcast-Namen ein bisschen neidisch auf deren Podcast-Namen. Denn deren Podcast heißt Bisschen Hihi, Bisschen Haha. Und da gibt es in der ersten Folge, die geht direkt los mit einer The Last Dance-Analyse, die ich extrem lustig fand. Deswegen kleiner Tipp hier am Rande nur.
Ey, da würde ich mich gerne anschließen wollen mit einem Tipp. Ich habe auch einen Tipp, eine Empfehlung für einen deutschsprachigen Podcast. Und zwar ein Kumpel von mir, Anton Weil, der ist Schauspieler und wie ich finde, ein sehr, sehr witziger, talentierter junger Mann. Und der hat einen Podcast jetzt, der heißt Schöner Scheitern. Zufälligerweise bin ich in der vierten Folge Gast, da müssen wir nur am Rande. Aber nee, der ist wirklich cool und der trifft Leute, befreundete Schauspieler oder Leute aus der Kreativbranche und es geht so ein bisschen darum, dass man so darüber redet, wie man eigentlich da hingekommen ist, wo man gerade ist. Und das ist ja oft so gerade in der Kreativbranche, das Thema hatten wir auch schon oft, dass ja gerade das Scheitern oft in dieser seltsamen Branche das ist, was einen am Ende irgendwie dann doch vorangebracht hat oder voranbringt. Und ist ein schöner Podcast. Also kann ich empfehlen, gibt es auch überall umsonst. Schöner Scheitern, würde ich an dieser Stelle empfehlen wollen.
Ich habe noch zum Abschluss einen Megatipp für diesen Podcast hier. Und zwar, wir sind Achtung. Wir sind ja im Herbst auf Tour und jetzt ist noch ein neuer Tourtermin dazugekommen. Bisschen Trommelwirbel bitte. Und zwar am 6. November 2020 wird sich Gästeliste Geisterbahn einfinden. Berlin. Bei den legendären Wühlmäusen.
Mäusen.
Sagt man da die, bei den Wühlmäusen oder bei die Wühlmäuse? Wird das gebeugt, Nils? Du als Seidenschall-Experte?
Experte.
wo ist das nochmal überhaupt? Ich war da noch nie. Ist das?
Nie.
Ist das auch? ich glaube, Hermann, du hast das Echo an, noch bei dir.
Ja, ich muss, Moment, ich trimm mal ein bisschen runter.
Runter.
Ist jetzt besser?
Oh Mann, warum hast du den Gag liegen lassen, Nils? Das war doch der offensichtliche Gag, dass du jetzt so einen Phaser machst oder so, dass du den falschen Knopf wird halt Reverb. Oh, Reverb nachmachen kann man nicht, ne?
Jetzt haben wir ihn verloren.
Das war ein sehr gutes Reverb.
Ja, aber ich meine, das ist schwierig. Weil es ist ja nur, Reverb ist ja für die Nicht-Musikproduzenten da draußen. Reverb ist ja quasi das Geräusch, was man in der Kirche oder so hat.
Hall.
Hallo. Nils Bock.
Entschuldigung.
Latimo. Naja, okay, aber ich glaube, es ging tatsächlich vielleicht sogar in dem ganzen Echo-Wirrwarr unter. Nochmal, Herr, ich hab's schon wieder vergessen. Wann ist nochmal unser Auftritt in Berlin bei den Wühlmäusen?
Am 6.11.
Geil, November ist da.
Und ich freue mich da sehr drauf, weil das ist, glaube ich, ein richtig cooles Theater, ne? Also sowohl von der Geschichte als auch vom Aussehen her.
So. Yep. Die Wühlmäuse sind, gehören ja Didi Hallervorden. Das heißt, wir treten in Didis Theater auf. Also besser kann es ja, also das ist ja wirklich eines der Live-Goals, die zumindest ich gehabt habe, einmal in Didis Theater auftreten.
Scheiße, dann hoffe ich, dass er die Folge nicht hört, weil der ist doch voll dicke mit Till. Honig im Kopf. Aber der hat ja Honig im Kopf, der weiß es wahrscheinlich dann nicht mehr.
Oh Gott. Aber sorry. Das gibt es auch schon total lang, das wurde schon in den 60ern gegründet, ne? Das finde ich voll abgefahren.
Ja, ja, das gibt es schon ewig, ja. Wühlmäuse gibt es schon ewig.
Aber wo ist das in welchem Bezirk? Ich weiß echt nicht, ich war noch nie.
Das ist, glaube ich, so Charlottenburg, das muss ja irgendwo geil. Im Westen sein. Ja.
Schön im Westen, da gehen wir danach schön in eine Jazzbar, würde ich sagen.
Ja, ins Klo ja, gehen wir dann.
Ja, klar gehen wir ins Klo. Alle schön Afterparty im Klo.
Ey, das machen wir wirklich.
Aber, ja. Es gibt ja ganz viele von diesen traditionellen Kabaretttheatern in Deutschland, also in Westdeutschland, beziehungsweise in Ostdeutschland ja auch. Es gibt ja auch die Distel hier in Ostberlin. Es gibt in Düsseldorf noch das Komödchen. Da haben so Leute wie Harald Schmidt gelernt und so.
Düsseldorf gehe ich nicht hin.
Nee, da geht keine Sau hin.
Da geht da jeder
halt. Trotzdem. Jeder da trotzdem.
Ja, ihr fort mit Düsseldorf.
Jank Driese.
Ach, das wird schön.
Ich bleib im Ring.
Jank mit J, ever Jank, wie es so schön heißt.
Wollte ich gerade sagen. Ja, aber schön. Ich freue mich drauf. Berlin war ja tatsächlich auch, ich meine, der Aufschrei muss man schon sagen, Hashtag Aufschrei. Gut, den Hashtag hätten wir nicht nehmen sollen. Im Nachhinein war es vielleicht nicht so gut, also hat nicht gepasst, ich habe es nicht gewusst. Aber der Aufschrei war ja tatsächlich groß, als unsere Tourankündigung war und Berlin gefehlt hat. Da haben ja einige Leute geschrien, ja. Was soll das? Ich will auch.
Richtig und freundlich waren die da teilweise.
Ja, Berliner Schnauze halt, wa? Mhm. Aber ja, voll geil. Berlin. Wir nehmen trotzdem Hotel, oder?
Nee, jetzt. Ja, ich könnte mir zu mir ins Zimmer einfach, ins Hotelzimmer.
Ja. Nächste Woche geht der Vorverkauf los und dann könnt ihr Tickets für
morgen
Berlin.
Morgen geht der Vorverkauf los.
Ach, morgen?
Ja, morgen. Moment, ich schaue nochmal. Am 16.06. um 12 Uhr startet der Vorverkauf. Wenn ihr Fragen habt, was, wo kann ich denn Tickets einfach einen normalen Ticketvorverkauf?
Frag mich.
Entweder fragt mich oder normal Ticketverkauf oder ihr schaut auf guestliste.de/tickets, da gibt es alle möglichen Links, die ihr so braucht. Ich würde jetzt nochmal alle Tourtermine nochmal kurz vortragen, die wir noch so haben.
Ja, gerne. Ich lehne mich nochmal zurück und du fährst einfach mit der kleinen Herm.
Ich finde, Herm soll auch abmoderieren jetzt einfach. Komm, nimmst du cool, raus? Das ist jetzt Herms Stunde jetzt hier oder Herms Ecke.
Ich fände es cool.
Herms Service Ecke.
Wenn als kleine Bitte noch, ich hätte gerne, dass ihr zwischen jedem, also abwechselnd, zwischen jedem Tourtermin so ein kleines Geräusch macht, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wäre das machbar?
Okay, ich fange an.
Okay. Und zwar sind wir auf, das sind unsere Tourtermine jetzt. Am 28. September 2020 sind wir in Köln im Glurre, was leider schon ausverkauft ist. Am 1.10. sind wir dann in Leipzig im Kupfersaal. Am 2.10. direkt danach in Dresden in der Scheune. Am 3.10. Feiertag sind wir in Siegen im Lütz. Das sind super Geräusche, die ihr da macht. Dann Ende Oktober. Am 26.10. sind wir in Wiesbaden im Schlachthof. Am 8.11. sind wir in Hamburg im St. Pauli Theater. Am 9.11. sind wir in Krefeld in der Kulturfabrik. Unsere zweiten Heimat. Jetzt habe ich zwischendurch den Berlin-Termin vergessen, aber das wisst ihr ja noch, ne? 6. Wann war das? Am 6.11. sind wir in Berlin. Bis dann. Dann am 18.11. sind wir in Erlangen im E-Werk. Oh Gott. Dann am 19.11. Heimspiel für mich hier in Augsburg in der Kantine. Und dann zu guter Letzt am 20.11. in München im Lustspielhaus. Leider auch schon ausverkauft. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Gästeliste Geisterbahn. Es war mir eine große Freude. Ich hoffe, den anderen beiden auch, die bereits schon den Raum verlassen haben. Wenn ihr jetzt euch fragt, die Folge ist vorbei, was kann ich tun? Dann sage ich euch, geht raus, bildet euch weiter, hört Leuten zu und überlegt, was ihr tun könnt, um da ein bisschen aktiver zu sein, um die Welt ein wenig besser zu machen. Eine Welt ohne Rassismus, eine Welt ohne Fremdenfeindlichkeit. Das wäre doch schön, nicht wahr? In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Macht nochmal einen Sound.
Ah, ich habe schon weggepackt. Oh, das ist auch so, das sind auch Sätze, die man auch nach dem Sex sagen kann.
Okay. Mach nochmal ein Geräusch.
Boah, ich hab's schon weggepackt, meine ich.
Achso, ich würde mir Sorgen machen, wenn ich am Sex gefragt würde, mach mal ein Geräusch.
Oh Gott. Okay, ciao Leute, abonniert ciao. Unseren Kanal.
Ciao Leute, peace.
Gästeliste Geisterbahn.